Ja, guten Abend, liebe Geschwister. Schön, dass ihr alle da seid. Und danke, dass ihr gewartet habt auf uns. So dürfen wir jetzt Römer 7 miteinander betrachten. Ich habe das zweigeteilt und als Gesamtüberschrift darüber geschrieben, die zweigeteilte oder die duale Existenz des Menschen in Christo. Die Kapitel 6 bis 8 sind ja ganz entscheidend wichtig für das Verständnis der Stellung des natürlichen Menschen nach der Schöpfungsordnung und nachdem er in Christo eine neue Schöpfung geworden ist, also einen neuen Zustand bekommen hat. Sowie der Beziehung der beiden Ordnungen zur Sünde als dem Urprinzip oder der Urrebellion gegen Gott. Man kann es auch in den Begriffen von Römer 8, Vers 2 ausdrücken. Es gibt nur zwei Grundgesetze, unter denen ein Mensch stehen kann. Er lebt entweder unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, Römer 8, Vers 1a, oder er lebt unter dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu. Oder wenn man Römer 8, Vers 9 den Begriff nimmt, dort heißt es, er ist entweder im Fleisch oder im Geist. Und das ist gleichbedeutend mit in Christo. Also im Geist sein bedeutet gleichzeitig in Christo sein. Sein. Es gibt weder einen Zwischenzustand noch eine neutrale Zone. Also nicht entweder im Fleisch oder im Geist. Das sind zwei digitale Zustände. Dazwischen gibt es kein Niemandsland. Ja? Sondern es gibt nur diese beiden. Genau das lehrt uns auch Kolosser 1, Vers 13, wo wir dort lesen, dass er, Gott, uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Und da steht nicht, und er führt uns dann eine Zeit lang durch eine Wüste und dann kommen wir in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Sondern es ist eine Versetzung von dem einen in den anderen Zustand. Kolosser 1, 13. Und diese Thematik behandelt Paulus in den Kapiteln 6 bis 8. Es gibt die Frage, wo befindet sich denn der Glaubende? In Römer 6 oder in Römer 7 oder in Römer 8? Ja, also die Frage wird hin und wieder mal gestellt. Oder es gibt auch die Frage, macht der Glaubende im Lauf seines Lebens Phasen durch, die zeitlich hintereinander den Kapiteln 6 bis 8 entsprechen. Wäre ein ähnlicher Ansatz. Jedoch, selbst wenn wir das Kapitel nur oberflächlich lesen, dann stellen wir sehr schnell fest, dass diese Frage eigentlich falsch gestellt ist. Und sie kann eigentlich nur so richtig lauten. Frage, in welchem geistlichen Zustand befindet sich ein Mensch, du und ich, unter dem Gesetz der Sünde und des Todes oder unter dem Gesetz des Geistes des Lebens? Nur so ist die Frage richtig gestellt. Oder gleichbedeutend eben mit in Christo oder eben nicht in Christo. Und im Römerbrief zeigt Paulus unter anderem auf, erstens in Römer 1 bis Kapitel 3, Vers 23a, alle haben gesündigt und sie erreichen und sind dem Gericht Gottes verfallen. Israelit oder nicht Israelit. Ja, das ist ja für die Juden dann was Besonderes, weil die haben sich immer für was Besonderes gehalten. Zweitens, in Römer 3, Vers 23b, da steht, keiner erreicht die Herrlichkeit Gottes. Nicht nur ein bisschen nicht, sondern überhaupt nicht. Ja, durch nichts kann man die Herrlichkeit Gottes selber erreichen. Und schließlich drittens, Römer 3, Vers 23c bis Römer 5, Vers 21, alle werden umsonst gerechtfertigt durch Gnade, durch die Erlösung in Christo Jesu. Also der 23. Vers, den kann man sozusagen als den Grat bezeichnen. Ja? Wir kommen von links her und gehen nach rechts weiter. Ja? Dass Paulus in Römer 7 von denen in Christo Jesu spricht, ist unbestritten. Denn die Verse 4 bis 6, die ja Thomas bereits gelesen hat, die lese ich jetzt noch einmal, die bezeugen Folgendes. Römer 7, 4 bis 6. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, also durch Golgatha, um eines anderen zu werden, des aus Toten Auferweckten, auf dass wir Gott Frucht brächten. Denn als wir im Fleisch waren, sagt Paulus klar, im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind in unseren Gliedern, was er später dann noch erklärt, um dem Tode Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, in welchem wir festgehalten wurden, sodass wir in der neuen Existenz des Geistes dienen und nicht, ich habe jetzt hinzugefügt in Klammer, mehr, nicht mehr in der alten unter dem Buchstaben. Ich habe jetzt das ein bisschen freier übersetzt, sodass das etwas schöner rauskommt, ja. Also der letzte Satz heißt, sodass wir in der neuen Existenz des Geistes dienen und nicht mehr in der alten unter dem Buchstaben. Damit ist klar, es gibt tatsächlich nur zwei sich gegenseitig ausschließende Wirklichkeiten für Menschen. Entweder sie sind eben unter dem Gesetz der Sünde und des Todes oder sie sind versetzt in den Zustand des Gesetzes, des Geistes, des Lebens, ist gleich der Königsherrschaft Jesu Christi. Dass wir unsere Glieder immer noch, und zwar leider, der Sünde zur Verfügung stellen können, ist dabei kein Widerspruch. Ja, könnte ja jemand einwerfen, ja, aber wir sündigen doch noch, ja, zumindest können wir es. Ist das nicht ein Widerspruch? Gibt es nicht doch irgendwo einen Zwischenbereich? Nein, das werden wir noch sehen und das kommt ja auch schon in Römer 6 ganz klar zum Ausdruck. Nach Römer 6 dürfen wir für uns in Anspruch nehmen, wir sind zusammen mit ihm begraben worden durch die Taufe. Und zwar nicht die mit Wasser, sondern durch die Taufe des Christus. Der Herr spricht von seiner Taufe in Lukas 12, Vers 50, wo er beschwert sich fühlt, bis sie vollzogen ist. Und es war die Taufe in den Tod, also in das Durchtauchen durch den Tod und die Wiederauferstehung. Und wir sind dabei gewesen, als er gestorben ist, als er in den Hades ging, in die untersten Örter der Erde. Was ist es? 4? Ja, 6 bis 8. Damit hinein in seinen Tod wir getauft sind, gleich wie Christus aus Toten auferweckt ist durch die Herrlichkeit des Vaters. Also auch wir jetzt in der Neuheit des Lebens, also in einer neuen Lebensexistenz. Jetzt steht da meistens Wandeln. Aber Wandeln hat eigentlich den Sinn, ich habe einen wunderschönen Garten und da laufe ich drin rum. Aber ich gehe nicht da mit der Hacke spazieren und nicht mit einem Rucksack, wo 20 Wackersteine drin sind, ja? Sondern ich wandle im Garten. Und das ist die Vorstellung, die der Paulus der Gemeinde sagt: Du, wenn du in Christo befreit bist, dann hast du weder eine Hacke, um dich vorwärts zu hacken, oder du trägst auch keinen Rucksack mehr mit dir rum, wo Steine drin sind, sondern du bist frei. Du kannst frei gehen. Jetzt mach's auch. Ja, das ist das, was dahinter steckt. In dem wichtigen Wort in 2. Korinther 5, Vers 17 beschreibt Paulus unseren Zustand in Christo so, ist ja hier kein Fremdwort, 2. Korinther 5, Vers 17, daher, wenn jemand in Christo eine neue Schöpfung ist, nicht langsam wird, sondern ist, so ist das Alte vergangen, Neues ist geworden. Ist nicht alles neu geworden. Ja? Sonst bräuchte man Römer 6 nicht mehr, ja? Den Rest des Kapitels. Sondern es ist Neues geworden. Es wäre ein fataler Trugschluss zu glauben, dass alles neu geworden wäre. Und genau um diesem Trugschluss nicht zu erliegen, hat Paulus uns die Kapitel Römer 6 bis 8 aufschreiben lassen. Ja, beziehungsweise Gott durch Paulus hat uns die aufschreiben lassen. Denn in Kapitel 5, dort lesen wir ja, dass wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben, und zwar in Klammer, Glauben Christi Jesu. Aber in Römer 5 steht noch nichts über unseren Wandel. Höchstens dann im 21. Vers ist es, glaube ich, Vers 17. Dort steht ein Vers, der jetzt auf den Wandel zielt, der wird aber dort so geschwind lapidar abgehandelt und in Kapitel 6 verbreitert. Dort steht in Vers 17 in Römer 5, denn wenn durch die Übertretung des einen, nämlich Adam, der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben König sein, müsste man es eigentlich übersetzen. Ja, das ist das Zeitwort von König, also von Königsherrschaft. König sein durch den einen Jesum Christum. Aber wie das genau funktioniert, das erklärt Paulus erst in Römer 6. Ja, und was wir dabei erleben, kommt dann in Römer 7 dran. Kommen wir noch drauf. Römer 6 bis 8 sind einerseits tief ernüchternde, andererseits aber umso mehr lösende und absoluten befreiende Kapitel. Und sie heilen uns von allen falschen, zwanghaften Vorstellungen, fleischlichen Heiligungsbestrebungen. Sie heilen uns von allen religiösen, also ungeistlichen Übungen, die versprechen, von der Sünde loszukommen. Ja? Wenn man jetzt neu zum Glauben gekommen ist, dann will man ja normalerweise auf keinen Fall mehr sündigen. Ja? Und wenn man jetzt anfängt, eine Rezeptliste zu schreiben, was man alles macht, damit man das nicht mehr tut, dann wird es nicht funktionieren. Ja, wir versuchen dann, vielleicht, vor allem wenn wir falsch belehrt werden, dass wir die Sünde losbekommen. Aber die bleibt halt im Fleisch drin. Und wie gehe ich jetzt damit um? Ja, und das ist genau das, was der Paulus in Römer 6 behandelt. Ja. Dort zeigt er auf, A, erstens zu verstehen, und was genauso wichtig ist, das anzuerkennen, ja, dass die Sünde in unserem Fleisch noch da ist, und C, damit geistlich umzugehen, und schließlich, dass wir genau darin, solange wir noch in diesem Leib sind, zu seiner Verwendung und Ehre leben können, trotz dieses zweigeteilten Zustands. Ja, dass ich immer wieder eben falle und wieder aufstehen muss. Ja, das erlebt doch jeder von uns mindestens einmal täglich, ja, wenn wir ernsthaft drüber nachdenken. Nun möchte ich ein paar Dinge zur Gliederung von Kapitel 7 sagen. Die Verse 1 bis 6, dort spricht Paulus über die Wirkung der Bindung an ein Gesetz. Ganz allgemein, er nennt ein Beispiel, nämlich die Ehe oder, wie er sagt, das Gesetz des Mannes, nach Vers 2. Es ist aber nicht das Gesetz vom Sinai hier angesprochen, das sehen wir an dem Beispiel. Die eigentliche Bindung, so wird später in Vers 11 und Kapitel 8, Vers 2b deutlich, ist eben das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist der Zustand im Fleisch sein. So Paulus in Römer 8, Vers 9. Vers 7 bis 14a, dort erklärt Paulus die Aufgabe des Gesetzes vom Sinai für Israel und b, des Gewissens im Herzen derer aus den Nationen. Was er ja in Kapitel 2 schon gesagt hat, es gibt Leute, die haben kein geschriebenes Gesetz, das sind wir. Ja, die wir zu den Nationen gehören. Und dann gibt es Leute, die haben einen Kodex, nach dem sie leben müssen. Und das ist Israel. Ja, diese zwei Gruppen gibt es. Aber die Israeliten sind genauso unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und weil die damit Schwierigkeiten haben, das zu begreifen, deshalb muss der Paulus in den vorangehenden Kapiteln immer wieder jüdische Theorien platt machen, ja, mit seiner Argumentation. Und er muss ihnen sagen, ihr braucht den Christus, auch wenn ihr glaubt, ihr bräuchtet ihn nicht. Ja. So, 14 bis 16, dort wird uns gezeigt, dass es eine unlösbare Bindung des Gesetzes der Sünde an das Fleisch, den fleischernen Leib gibt. Und damit müssen wir fertig werden, dass das so ist. Ja. Das kann nicht weggebetet oder wegoperiert oder sonst weggeschafft werden. Für den Menschen ohne Gott ist es unmöglich, die Herrschaft der Sünde über seine Person zu lösen. Geht überhaupt nicht. Ja. Dazu muss man eine neue Schöpfung in Christo Jesu sein. Ja. Dass man der Sünde nicht mehr immer nachgibt. Das ist der Punkt. Und wird auch in Römer 6 genauso behandelt. Und schließlich haben wir in den Versen 17 bis 25 zwei von Gott gesetzte polare oder auch duale Wirklichkeiten. Also das sind Wirklichkeiten, die sind gleichzeitig vorhanden. In uns sind Teile der Existenz eines Menschen in Christo Jesu. Wir finden deshalb innerhalb des Kapitels folgende Gegenüberstellungen. Paulus spricht vom neuen Ich und er setzt es gegenüber der in ihm wohnenden Sünde. Das sind die Verse 17 und 20. Dann spricht er von einem inneren Menschen und dann spricht er von dem Gesetz in meinen Gliedern, Vers 22. Dann spricht er vom Gesetz seines Denksinnes. Und dann spricht er von dem Gesetz der Sünde in meinen Gliedern wirksam, Vers 23. Und der Denksinn, der dient, sagt er, er dient mit seinem Denksinn dem Gesetz Gottes und mit seinem Fleisch der Sünde Gesetz. Verse 23 und 24. Und das Kapitel schließt mit der Frage, an die wir auch immer wieder kommen, wenn wir konsequent leben, wer wird mich retten aus diesem zum Tode bestimmten Leib? Ja, das hat sich sicher der eine oder die andere schon ein- oder mehrfach gefragt. Wie komme ich denn da raus? Ja, was ist denn jetzt die Lösung, solange wir hier unten sind? Wir finden in diesem Kapitel auch fünf Arten von Gesetz. Wenn wir das Kapitel aufmerksam lesen, dann stellen wir fest, Paulus redet von verschiedenen Gesetzen innerhalb von Römer 7. Es geht beileibe nicht nur um das Gesetz vom Sinai, sondern von fünf Arten von Gesetzen. Der Kontext zeigt unmissverständlich, welche Art jeweils gemeint ist. Unterscheiden wir diese unterschiedlichen Arten nicht, dann verstehen wir das Kapitel nicht richtig und wir kommen auch zu falschen Schlussfolgerungen, natürlich. Erstens haben wir in Vers 1, dort spricht Paulus vom Gesetz im Allgemeinen. Und zwar spricht er dort zuerst einmal Israeliten an, die einen geschriebenen Kodex haben, nämlich das Gesetz Moses vom Sinai. Er spricht definitiv von seinen Brüdern nach dem Fleisch, ja? Die das Gesetz kennen, sagt er. Es sind nur Israeliten, die Nationen haben mit dem Gesetz nichts am Hut. Zweitens, die Verse 2 und 3, dort spricht er vom Gesetz des Mannes. Und es ist exakt die göttliche Eheordnung und die stammt ja auch nicht direkt aus dem Gesetz Moses, sondern die stammt aus 1. Mose 2, Vers 24, wo Gott die Ehe eingeführt hat. Und wie lange die dauern soll und so weiter, und dass nur der Tod sie scheiden kann und so weiter. 2 und 3, also zweiter Punkt, Gesetz des Mannes. Dann haben wir in den Versen 4, 6, 9, 12, 14, 16, 21 und 22. Ich sage es nochmal für die, die es mitschreiben möchten. Verse 4, 6, 9, 12, 14, 16, 21, 22. Dort geht es jeweils um das Gesetz vom Sinai in diesen Versen, welches Israel an den Ehebund Jahwes bindet. Israel ist solange noch im Unglauben unter dem Buchstaben des Gesetzes eingesperrt, sozusagen. Das sagt der Paulus auch in 2. Korinther 3. Ja, sie haben noch die Decke über ihrem Herzen, die erst in Christo weggenommen wird. Und solange sind sie auch noch unter dem Gesetz, zumindest de facto. Dann haben wir in den Versen 5, 8, 11, 13, 17, 20, 23, 25, nochmal 5, 8, 11, 13, 17, 20, 23, 25. Dort geht es um das im Fleisch sein, da geht es um die Sünde, da geht es um Gesetz in meinen Gliedern. Und das sind lauter gleichartige Ausdrücke für den Begriff, der dann in Kapitel 8, Vers 2 kommt, nämlich das Gesetz der Sünde und des Todes. Dann haben wir die fünfte Art des Gesetzes in Römer 7, in den Versen 6 und 23. Dort sagt er, wir dienen in dem neuen, Klammer Gesetz des Geistes, in Klammer des Lebens, ja, dem Gesetz des Geistes des Lebens. Und in Römer 8, Vers 2a steht es ja, oder er sagt in Vers 23, Gesetz des seines Sinnes. Und wenn wir das verlängern oder gleichsetzen mit 1. Korinther 2, 16, dort spricht Paulus vom Denksinn Christi Jesu. Ja. Das sind die Entsprechungen und die kommen aber alle in diesem Römer 7 vor. Und also ich habe das Kapitel mehrfach durchlesen müssen, ja, um genau festzustellen, an welcher Stelle ist denn welches Gesetz denn gemeint. Weil wie gesagt, wenn man das nicht macht, dann kommt man völlig durcheinander und eben zu falschen Schlussfolgerungen. In Römer 7 erklärt also Paulus auf der Grundlage von Römer 6, was wir praktisch erleben, was wir empfinden und auch erst empfinden können richtig, wenn wir nach Römer 6, Vers 4, in der Neuheit des Lebens wandeln oder leben können, wenn wir der Sünde gestorben sind, wie er in Kapitel 6, Vers 2, 6 und 7 sagt, weil wir eben damals zusammen mit Christus am Kreuz mitgestorben sind. Ja? Also wir müssen nicht mehr ständig der Sünde sterben. Das ist erledigt. Und das können wir selber gar nicht. Ja? Ich kann jetzt mir nicht, ja, wenn ich gesündigt habe, mit dem Hammer auf den Finger schlagen und glauben, das würde jetzt etwas dazu beitragen, dass ich vom Gesetz der Sünde wegkomme, weil ich gerade mit meiner Hand was gemacht habe, was nicht okay ist. Und vergesse dabei, das kam ja aus meinem Herzen. Ja, nicht die Hand. Ja, sondern in meinem Herz habe ich entschieden, was Böses zu tun. Paulus fasst kostbar zusammen, Römer 6 und 7 in zwei wunderbare, einfache Verse, Galater 2, Vers 19 und 20. Der Vers 19, der ist ganz speziell an Israel gerichtet. Dort sagt er, ich bin durch das Gesetz, in Klammer vom Sinai, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Und jetzt kommt die Allgemeinaussage, einer, finde ich, der tröstlichsten Verse im Neuen Testament, ganz persönlich. Ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt. Ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleischleib lebe, lebe ich durch den Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Für mich. Jeder Einzelne, der das liest, liest da von sich. Also für mich war das, ist das immer wieder ein ganz kostbarer Trost, eben gerade dann, wenn ich gefallen bin. Paulus bezeichnet sein neues Sein zusammen mit Christus gekreuzigt und dem Gesetz gestorben, als Leben im Fleischleib durch den Glauben des Sohnes Gottes. Jetzt fragen wir mal kurz, was ist denn der Glaube des Sohnes Gottes? Der Glaube des Christus, der Glaube Christi Jesu. Es ist doch der Glaube, mit dem Jesus Christus um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und vertraute, damit bringe ich viele Söhne zur Herrlichkeit. Mit dem, was ich jetzt mache am Kreuz, ja, und dem ich in den Tod gehe und dann wieder auferstehe, darauf vertraut er, damit bringe ich viele Söhne zur Herrlichkeit und im Ziel, im Vollmaß der Zeiträume bringe ich das ganze All unter mich, das Haupt, exakt nach dem Vorsatz Gottes, Epheser 1, 9 und 10. Und damit bringe ich alles zum Vater zurück. Ja, dass das funktioniert, das ist der, für mich ist das der Glaube Jesu Christi. Weil das ist ja noch nicht passiert. Natürlich sieht er es schon aus geistlicher Sicht als geschehen. Aber real ist es noch nicht. Wir leben alle noch hier im Fleischleib. Und viele Geschwister auf der Erde auch. Ja? Und die anderen, die überhaupt noch nichts mit Gott am Hut haben, die leben ja völlig außerhalb. Und die sind ja auch eingeschlossen in das Erlösungswerk Jesu. Ja? Und dass die auch noch dazukommen, das bedarf auch sogar des Ausharrens. Deshalb wird ja Gott auch der Gott des Ausharrens genannt. Oder er nennt sich selber so letztlich. Ja? Weil er eben ausharrt, bis das Ziel erreicht ist. Und das Kostbare ist, das Haupt Christus selber wohnt nach Römer 8, Vers 10 in mir und er glaubt in mir und verwendet sich für mich nach Römer 8, Vers 24. Und er wohnt in jedem Menschen, der in Christo Jesu eine neue Schöpfung ist, wie Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 bezeugt. Oder wenn man 1. Korinther 1, 30 nehmen will, dort steht, dass wir aus Gott in Christo Jesu sind. Nicht erst werden, sind. Jetzt schon. Darum dürfen du und ich seinen Glauben glauben, ja, mit seinem Vertrauen vertrauen. Ja. Es ist sein Vertrauen, mit dem wir jetzt vertrauen dürfen, dass wir das Ziel auch erreichen, das er uns gesetzt hat. Jetzt gehen wir in den Text mal hinein, in Römer 7. Wir haben ja die Verse 1 bis 7 gelesen gehabt, ja, 1 bis 7. Er spricht in Vers 1 die seiner Brüder an, die das Gesetz kennen. Und das sind seine Brüder nach dem Fleisch. Und das sind Israeliten. Denn die Israeliten waren ja der Meinung, weil sie a. Abraham zum Vater und b. das Gesetz Moses haben, also direkte Gottesoffenbarungen, dass sie dann frei seien und dass sie das Erlösungswerk des Herrn Jesus gar nicht brauchen. Das haben sie ja schließlich schon dem Herrn selber in seinen Erdentagen vorgeworfen. Wenn man nach Johannes 8, 33 folgende liest, da haben sie schon gesagt, wir sind frei, wir sind niemand jemandes Knechte gewesen, obwohl sie unter den Römern gelebt haben. Ja, das ist ja schon eine verrückte Sache, ja, wenn man sich das überlegt. Und dann haben sie dann zur letzten Ausrede noch gesagt, wir sind nicht aus Hurerei geboren. Das war ein bitterböser Seitenhieb, ja, auf die Jungfrauzeugung des Herrn Jesus. Ja, und das ist das, was der Paulus hier im ganzen Römerbrief, deshalb auch die Kapitel 9 bis 11, die handeln ja nur von Israel. Ja. Der Paulus musste seinen Volksgenossen erklären, Leute, ihr seid nicht besser als die Nationen, obwohl ihr eine Gottesoffenbarung habt, obwohl ihr als Nation von Gott auserwählt seid. Das heißt nicht, dass ihr keine Erlösung braucht. Und deshalb auch das Römer 7. Und wir wollen jetzt gerade bei der Rolle Israels noch stehen bleiben und in den persönlichen Teil dann in unserer Betrachtung morgen dran nehmen. Lest einfach für euch mal Johannes 8 durch. Dort wird es im Grunde schon konfrontiert, der Herr Jesus, genau seine Volksgenossen, und zwar die in ihm glauben, ja. Das sind ja Leute, die ihm glauben, auch dabei gewesen, konfrontiert er mit dieser Tatsache. Und in Römer 3 sagt Paulus ganz klar, dieses Thema ansprechend, dass Israel einen Vorteil hat. Und er weist unerbittlich danach, dass es aber keinen Vorzug hat. Ja, einen Vorteil bedeutet keinen Vorzug. Und er resümiert dann, das hatte ich vorhin im Eingang schon gesagt, der ganze Kosmos ist dem Gericht Gottes verfallen. Alle haben gesündigt, ausnahmslos. Römer 3, Vers 9 und 19. Und für Menschen aus den Nationen, also den Nicht-Israeliten, ist dieses Kapitel, vor allem die ersten vier Verse, nicht in allen Stücken nachvollziehbar. Und zwar deshalb, weil sie nie unter das Gesetz Moses gestellt waren, auch nicht unter die 10 Gebote. Ja, das haben die Theologen erfunden, dass sie unter denen wären. Was die Nationen aber bekommen haben, ist ein Gewissen. Und das hält Paulus auch fein säuberlich auseinander in Römer 2. Das möchte ich jetzt nicht nachlesen, die Verse 14 bis 16. Und gibt aber schon dort an, dass das Evangelium, das ihm geoffenbart ist, der letzte Gerichtsmaßstab für alle Menschen ist. Ja. Er wird richten die Entscheidungen der Herzen nach meinem Evangelium, steht da. Ja. Also egal, ob jemand unter Gesetz war oder nicht. Ja. Wenn der Mensch dann vor Gericht steht, wird natürlich Gott das in Rechnung stellen, dass es Leute gibt, die waren unter Gesetz, die behandelt er zunächst mal anders, wie die ohne Gesetz. Aber im Grunde sind wir ja auch schuldig, indem wir gegen das von Gott gegebene Gewissen verstoßen. Ja? Paulus spricht dort in Römer 2 von denen, die die Werke des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben zeigen, wobei sich die Gedanken anklagen oder auch entschuldigen. Also für Menschen aus den Nationen, also nicht Israeliten, ist das Kapitel zunächst nicht in allen Stücken nachvollziehbar, weil sie eben nie unter einem Kodex, geschriebenen Kodex, gestanden haben. Auch nicht, wie gesagt, unter den 10 Geboten. Man muss allerdings nur einmal den Galater- und den Hebräerbrief lesen, denn dort werden die Verhältnisse und die Beziehungen sehr ausführlich behandelt. Für Menschen aus den Nationen, die 5 Themenbereiche, die Paulus in Römer 7 behandelt, jetzt in Bezug auf das Gesetz und was für uns, die wir nicht unter Gesetz sind, aber jetzt neu in Christo Jesus sind, was mit unserem praktischen Leben zu tun hat, da nennt er 5 Themen. Erstens spricht er über die Rolle des Gesetzes Moses. Und zweitens sagt er, Israel ist durch Christus, der ersten Ehe mit ihm, vom Sinai gestorben und damit zur Witwe geworden. Das werden wir nachher kurz nachlesen in Jesaja 54, Vers 4. Und sie soll jetzt Ehefrau des aus Toten Auferweckten werden. Ja, des Christus, aber jetzt als Nation neue Frau des Christus werden. Nicht die Gemeinde ist das Weib, ja, oder die Ehefrau, sondern eben Israel. Es ist die zweite finale Ehe Israels. Drittens geht es der Schöpfung nach, ist jeder Mensch dem Tod verfallen, weshalb er auch sündigt, was Paulus in Kapitel 5, Vers 12 schon nachgewiesen hat. Und dass er dem Fleisch nach unter die Sünde verkauft ist, erklärt er jetzt erst in Römer 7, Vers 14. Viertens, mit Hilfe des Gesetzes Moses kommt aus dieser Bindung an die Sünde weder ein Israelit noch ein Nicht-Israelit heraus. Ja? Also wenn ein Israelit das Gesetz anwendet, dann kommt er aus diesem Verhaftetsein an das Gesetz der Sünde, kommt er nicht raus. Und der Nationengläubige erst recht nicht, ja, weil der war ja nie unter dem Gesetz Moses. Und im Galaterbrief sagt ja Paulus zu den Galatern, ja Leute, ihr habt im Geist angefangen und jetzt fangt ihr an, Tage zu halten und Gebote zu halten. Ich bin total in Verlegenheit euch gegenüber, weil ich nicht mehr weiß, wie ich euch erklären soll, warum seid ihr jetzt eigentlich abgewichen von dem, was ihr bisher geglaubt habt und was ich euch verkündigt habe. Fünftens, wer im neuen Gesetz des Geistes dient, der dient A, mit seinem nun durch Gottes und Christi Geist erleuchteten Denksinn der Ordnung Gottes und B, mit seinem Fleisch dann der darin wohnenden Sünde, wenn er ihr nachgibt, ihr sich nicht für gestorben rechnet, wie der Paulus uns in Römer 6, Vers 11 anweist. Und das gilt, solange er noch in diesem irdischen Leib drinnen lebt, den Leib aus Fleisch. Jetzt gehen wir an das erste Bild. Und es gibt in Römer 7, 1 bis 4 im Grunde 2 Bilder, die Paulus überlagert. Das eine ist die Ehe Israels mit Christus. Und das andere Bild ist die Bindung eines natürlichen Menschen an das Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, das handelt er quasi in den ersten 4 Versen in 2 übereinanderliegenden Bildern ab. Und wir wollen jetzt heute noch bei dem ersten Bild stehen bleiben und morgen dann den zweiten Teil nehmen und dann den restlichen Teil von Römer 7 in Bezug auf unser persönliches Leben betrachten. Also Römer 7, 1 bis 4, das erste Bild, eine neue Ehe für Israel. Als Paulus um 58 etwa den Römerbrief schrieb, da war ja noch offen, ob Israel die Bußaufrufe von Apostelgeschichte 2 und 3 ernst nimmt und Gott ihnen dann direkt den zuvor verordneten Christus sendet, so wie der Petrus in dieser großen, gewaltigen Rede in Apostelgeschichte 3 in Aussicht gestellt hat. Wenn ihr Buße tut, dann, ja, und dann wird der Christus vom Vater gesandt. Er muss noch eine gewisse Zeit im Himmel bleiben, bis verschiedene Dinge, die Propheten bezeugt haben, noch geschehen sind. Und dann kommt er aber die wichtigste Voraussetzung für euch Israel ist, dass ihr Buße tut. Das war die klare Ansage von Petrus. Und das hat auch bis zum Jahr 70 seine Richtigkeit gehabt, das so zu verkündigen. Deshalb hat der Paulus auch den Juden immer wieder auch dieses gesagt, wenn er in der Synagoge war. Beispiele sind Apostelgeschichte 7 durch Stephanus und Paulus in Apostelgeschichte 13 seiner Rede in der Synagoge von Antiochien. Da spricht er erst zuerst die Juden an und dann geht er zu den Nationen. Ja. Und er erklärt, dass man jetzt völlig losgelöst, ja, von allem durch Christus gerechtfertigt werden kann. Ja. Das ist das Ziel dann am Ende von Apostelgeschichte 13. Und Paulus erläutert in Römer 7, 1 bis 4 die Zusammenhänge anhand der Ehebeziehung Israels mit Yahweh, dem Christus, dem Gott Israels. Wir lesen nun diese Verse noch einmal und ich habe die jetzt korrigiert nach dem Kontext. Und zwar deshalb korrigiert, weil es im Deutschen zwar eine Frau für die Frau und für die Ehefrau getrennte Begriffe gibt, im Griechischen aber nicht. Ja? Und deshalb ist es sinnvoll, in 1. Korinther 11 haben wir Ähnliches, da müsste man auch die Übersetzungen überarbeiten und müsste dort nicht einfach mit Frau übersetzen, sondern dort Ehefrau und Ehemann eintragen, wo die auch gemeint sind. Und erst dann macht der Text so richtig Sinn. Und genau das habe ich jetzt hier auch gemacht in Römer 7. Ich lese also Römer 7, 1 bis 4 und streue verschiedene Kommentare dazu ein. Oder wisset ihr nicht, Brüder, in Klammer, Israeliten, alle 12 Stämme, Klammer zu, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz, in Klammer, das Gesetz vom Sinai, über den Menschen, in Klammer, den Israeliten herrscht, solange er lebt. Denn eine Ehefrau ist durch Gesetz an den Ehemann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Ehemann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Ehemanns. Komisch, warum hat Paulus das nicht andersrum formuliert? Er hätte es ja umgekehrt sagen können, der Ehemann ist an die Frau gebunden. Und da sehen wir schon, dass dahinter eine ganz spezielle Absicht ist, nämlich die Absicht, Israel klarzumachen, hey Israel, du bist die Ehefrau Jahwes. Und du bist eigentlich an den Christus gebunden. Und was hast du gemacht? Unzucht getrieben, Hurerei getrieben und so weiter. Wir kennen das ja. Und da sehen wir, wie kostbar der Paulus hier, geleitet durch den Geist des Christus, durch den Christus in ihm formuliert. Ganz kostbar. Eine Ehefrau ist durch Gesetz, Vers 2, an den Ehemann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Ehemann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Ehemanns. So wird sie, während der Ehemann lebt, eine Ehebrecherin geheißen, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Ehemann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz, nämlich des der Ehe, sodass sie nicht eine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. Und jetzt kommt die logische Schlussfolgerung des Paulus für sein Volk. Vers 4. Also seid auch ihr, meine Brüder, in Klammer, die das Gesetz kennen, ja, die Israeliten. Dem Gesetz, in Klammer, dem Gesetz vom Sinai, dem ersten Ehebund mit Yahweh, getötet worden durch den Leib des Christus, in Klammer, ihres Messias, Jesaja 53 und Kapitel 54, 5, um eines anderen zu werden, des aus Toten Auferweckten, in Klammer, was die Wiederheirat, die Hochzeit des Lammes betrifft, von der wir in Offenbarung 19 dann lesen, oder in dem Gleichnis in Matthäus 22, 1 bis 14. Damit wir Gott Frucht brächten. Wenn wir jetzt die 5 Hauptpunkte rausnehmen, die in diesen 4 Versen stecken, dann ist das Folgendes. Erstens, Vers 1. Paulus spricht dir seine Brüder nach dem Fleisch an. Das hatte ich schon mal gesagt. Denn die kennen das Gesetz und sie verstehen sofort das Bild, das der Paulus hier gebraucht. Zweitens, Vers 2. Die verheiratete Frau ist Israel unter ihrem ersten Ehebund mit dem Christus vom Sinai. Dort kann man zum Beispiel 2. Mose 24 lesen, wo die Ältesten auf dem Berg sind, ja, und den Gott Israels sahen. Wen haben sie denn da gesehen? Den Sohn. Den Vater hat doch noch niemand gesehen, nach Johannes 1, Vers 18. Ja? Noch niemand, sondern der Sohn hat den Vater kundgemacht. Also wenn jemand im Alten Testament den Gott Israels gesehen hat, dann hat er den Sohn gesehen. Und mit dem Sohn wurde auch die Ehe geschlossen. Vers 3, Israel hat tatsächlich diese Ehe gebrochen. Ist zur Hure und dann zur Witwe geworden, wie die Prophetie des Alten Testamentes unzählige Male beweist. Wir werden einige Verse dann noch beispielhaft dazu lesen. Vierter Punkt aus Vers 4 jetzt. Interessant sind genau die ersten 4 Verse nacheinander. Der Messias, der erste Ehemann Israels, der starb am Kreuz. Und damit ist er diesem Ehebund gestorben. Und jetzt ist die Ehefrau, obwohl inzwischen zur Hure geworden, ja, zur Ehebrecherin geworden, sie ist diese Ehe los. Die Ehe mit Yahweh, mit dem Christus. Und jetzt sagt Paulus, jetzt soll er nicht irgendjemand heiraten, sondern den aus Toten auferweckten. Nur eine Möglichkeit. Ja? Israel wurde durch das Sterben des Christus als Ganzes zur Witwe. Die Ehe mit dem ersten Mann ist damit nach Gottes Eheordnung und Gesetz vom Sinai rechtsgültig aufgelöst. Und jetzt kommt fünftens Vers 4, jetzt soll und wird auch Israel den aus Toten auferstandenen Messias wieder heiraten. Und so angesprochen wird das in Jeremia 31. Dort ist von der Frau die Rede, die den Mann Christus umgeben wird. Und dort wird Israel zum ersten Mal wieder zweimal Jungfrau genannt. Das gucken wir gleich an. Sechster Punkt, den machen wir nachher. Jetzt gehen wir vielleicht doch mal da rein in Jeremia 31. Und wer seine Bibel hat, der möge sie bitte aufschlagen. Jeremia 31 ist ja ein nicht unbekanntes Kapitel. Und dort lesen wir Vers 4. Ich muss schon als Eingangsvers den ersten lesen. In jener Zeit, spricht Yahweh, werde ich der Gott aller Geschlechter Israels sein. Und sie werden mein Volk sein. Logischerweise kann sich dabei nur um das Tausendjahrreich handeln. Ja? Erst dann wird es der Fall sein. Und jetzt sagt er in Vers 4, ich will dich wieder bauen und du wirst gebaut werden. Und jetzt steht da plötzlich, Jungfrau Israel. War sie nicht voll in der Hurerei drin zu dem Zeitpunkt? War er noch nicht nach Babel weggeführt? Das kommt erst in Jeremia 39. Ja, also die 10 Stämme waren schon weggeführt, aber Juda war noch da. Jerusalem ist noch gestanden, der Tempel ist noch gestanden. Und jetzt sagt Gott, Jungfrau Israel, ist das nicht ein eklatanter Ausblick auf Golgatha? Wie kann Yahweh sein Volk, das mitten in der Hurerei drinsteckt, jetzt Jungfrau nennen? Das geht doch nur im Vorgriff auf das Erlösungswerk ihres Ehemannes. Ja, dass er ihr gestorben ist, in einem doppelten Sinn, die Ehe aufgelöst, ja, und der Loskauf von Sünde und Tod dabei gleichzeitig miterledigt wurde mit diesem Erlösungswerk. Und wenn wir jetzt weiter schlagen nach Kapitel 31, 21 und 22, da steht, richte dir Wegweiser auf, setze dir Stangen, richte dein Herz auf die Straße, auf den Weg, den du gegangen bist. Und jetzt kommt, kehre um. Und jetzt sagt Gott nicht Hure, sondern, was er eigentlich hätte sagen können, sondern sagt, Jungfrau Israel, kehre um zu diesen deinen Städten. Wie lange willst du dich hin und her binden, du abtrünnige Tochter? Denn Yahweh wird ein neues schaffen auf der Erde. Die Ehefrau wird den Mann umgeben. Ja, hier haben wir genau das, was der Paulus in Römer 7, 1 bis 4 abhandelt. In den zwei Versen. Und wenn wir dann rüberschauen nach Jeremia 31, da sagt dann der Herr in Vers 31, siehe, Tage kommen, spricht Yahweh, da ich mit dem Hause Israel, die waren schon weg, und mit dem Hause Juda, die werden noch weggeführt zu dem Zeitpunkt, einen neuen Bund machen werde, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tag, da ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, welchen meinen Bund sie gebrochen haben, und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt. Genau das hat der Paulus in Römer 7, 1 bis 4 abgehandelt. Genau das. Und dann kommt, was das alles bedeutet. Er wird das Gesetz in ihr Inneres schreiben, er wird es auf ihr Herz schreiben, und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und schließlich heißt es in Vers 34, und sie werden nicht mehr ein jeder seinen Nächsten und ein jeder seinen Bruder lehren und sprechen, erkennet Yahweh. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht Yahweh. Und ich werde ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Oder nicht gedenken. Warum? Weil durch das Erlösungswerk Jesu die Sünde weg ist. Der alte Ehebund weg ist. Und sie jetzt wieder in einen jungfräulichen Zustand versetzt wurde durch ihren Gott, durch den Christus. Und deshalb sagt Paulus in Römer Vers 4, in Römer 7, ja, jetzt ist es Zeit, dass ihr eine neue Ehe eingeht. Ja, mit eurem alten, ja, gestorbenen, jetzt wieder auferstandenen Ehemann Jesus Christus, eurem Messias. Und jetzt will ich noch die andere Stelle lesen, wo von der Witwenschaft Jesu die Rede ist, in Jesaja 54, ein ganz kostbares Kapitel. 53 ist vielen Leuten bekannt, ja, und das wird ja auch gern komplett auf die Gemeinde übertragen und lauter solcher Unsinn gemacht damit. Und wenn ich da jetzt den Vers 10 lese in Jesaja 53, da steht: Doch Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Das ist doch noch gar nicht passiert zu dem Zeitpunkt. Und der Herr schreibt, lässt es in der Vergangenheitsform niederschreiben. Das haut einen doch um. Ja, wenn man sich das überlegt, ist da eine falsche Grammatik reingekommen? Nein. Ja, genauso wie vorhin beim Jeremia, das ist ja einige Zeit später geschrieben worden, Jeremia, wieder Jesaja, wer plötzlich Israel Jungfrau nennen kann. Ja, aus demselben Grund, wie er sagt hier, Jahwe hat ihn leiden lassen. Und dann, wenn seine Seele, jetzt kommt die Zukunft, wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen säen, wird seine Tage verlängern. Auferstehung Jesu dort beschrieben. Und dann im Vers 12 kommt wieder die Vergangenheitsform. Da steht, darum werde ich ihm die Großen zuteil geben und er wird Gewaltigen die Beute austeilen, heißt richtiger, dafür war es, dass er seine Seele in den Tod hinausgeschüttet hat und den Übertretern beigezählt worden ist. Kein Wunder, dass die Juden mit dem Kapitel ein Riesenproblem haben. Ja? Und deshalb ist ihnen auch, weil es ein Problem für sie ist, das Kreuz immer ein Ärgernis gewesen. Und deshalb wollten sie den Paulus immer umbringen, aus genau dem Grund. Wenn wir jetzt nach Kapitel 54 gehen, da steht in Vers 4, das ist eine der wichtigen Belegstellen für die Gedankengänge. Ja, da gibt es noch viele, viele Stellen, die können wir aber der Zeit halber jedenfalls nicht lesen. Da steht Jesaja 54, Vers 4, fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden und schäme dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden werden, sondern du wirst der Schmach deiner Jugend vergessen und der Schande deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Frage, wie lange ist denn Israel jetzt Witwe? Seit Golgatha. Ja, also natürlich, der Herr ist gestorben, ja, und Israel ist ja damit zur Witwe geworden. Bewusst ist denen noch nicht, aber das kommt ja. Aber die Schande der Witwenschaft, erleben wir das nicht gerade? Der Antisemitismus, der ist ja mehr als exponentiell angestiegen in den letzten beiden Jahren, seit 23. Ja, und es wird noch mehr werden. Ja. Das ist doch Schande, was da über das Volk gerät. Ja? Natürlich haben sie alle teils Schuld, aber das ist ja nicht nur ihre eigene Schuld, sondern sie werden ja gehasst um Jahwes, ihres Gottes Willen. Das wissen nur die Antisemiten nicht. Ja, weil der Satan, der verbirgt das ja. Der möchte ja nicht, dass die Leute merken, dass sie verblendet sind. Und deshalb spricht der Jesaja hier von der Schande ihrer Witwenschaft. Und jetzt kommt Vers 5, kostbar. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Jahwe, der Heerscharen, ist sein Name. Das heißt, damals bestand die Ehe noch. Also Christus hatte das Volk gemacht. Er war ja der Schöpfer im Auftrag des Vaters, hat auch das Volk gemacht. Ja, hat es auserwählt und hat die Ehe geschlossen und er war damals noch ihr Mann, rechtlich, obwohl sie eigentlich den Ehebruch schon mehrfach hinter sich hatte zu dem Zeitpunkt und deshalb ja auch noch weggeführt wurde später, Juda speziell. Und jetzt kommt Vers 8. Im Zorneserguss habe ich einen Augenblick, in Klammer, 2500 Jahre jetzt etwa, mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit äonischer Güte oder Gnade, wie das Wort auch übersetzt werden darf, werde ich mich deiner erbarmen, spricht Yahweh, dein Erlöser. Also Yahweh ist der Mann und der Erlöser, Christus in beiden Fällen. Und genau das haben wir von Paulus jetzt in Römer 7 ausgebreitet, innerhalb von 4 Versen. Der 6. Punkt aus den 4 Versen, damit will ich jetzt auch schließen, die Stellen, die nenne ich jetzt noch, wer sie aufschreiben will oder beim Nachhören, kann man das ja auch dann auch nachlesen, wenn man möchte. Der 6. Punkt aus den 4 Versen, der zeigt uns die heilsgeschichtlichen Israel betreffenden Aussagen zusammengefasst. Und es sind eigentlich 7 Abschnitte, die Israel im Laufe seiner Existenz durchgemacht hat. Ein Teil haben wir ja jetzt gerade im Jeremia und bei Jesaja gelesen. Der erste Zustand Israels war, dass sie eine Jungfrau war. Ganz am Anfang. Ja. Und da steht zum Beispiel in Jeremia 2, Vers 2, wo der Herr sagt, ich gedenke der Anfänge, ja, deiner Jugend, ja, deiner Braut, deines Brautzustandes. Jeremia 2, Vers 2. Und dann haben wir das in Jeremia 31 auch wieder gelesen, dieser Jungfrauzustand. Dann war sie Braut. Auch das wird in Jeremia 2, Vers 2 genannt. Und der Hesekiel nennt das in Hesekiel 16, Vers 8. Jeremia 2, 2, 16, Hesekiel 16, Vers 8. Der Brautzustand. Dann kam die erste Ehefrau vom Sinai. Und genau das wird in Hesekiel 16, Vers 8 genannt. In Jesaja 54, 5 und 6 haben wir es gelesen. Und in Jeremia 31, Vers 32b haben wir das auch gelesen. Ich habe mich ja mit euch vermählt. Dann nennt der Herr sie Ehebrecherin als 4. Zustand. In Jeremia 3, Vers 8 und 9. In Jeremia 31, Vers 32b und in Hesekiel 16, 32. Jeremia 3, 8 und 9, 31, 32, Hesekiel 16, 32. Dann wird sie Hure genannt vom Herrn selber. Jesaja 1, 21 heißt, wie ist zu Hure geworden die herrliche Stadt, nämlich Jerusalem. Ja? Dann Hesekiel 16, 26 und 35 und in Kapitel 23, 5 und 11. Also Hure, das sind ja nur wenige von vielen. Jesaja 1, 21, Hesekiel 16, 26, 35 und 23, 5 und 11. Schließlich sechstens, Witwe. Und dann, also Jesaja 54, 4b ist die Witwe genannt. Und jetzt kommt die neue Ehefrau. Der 7. Punkt, das war Jeremia 31, 22, 31 und 33. Und genau das wird bei der Hochzeit des Lammes auch passieren. Und das liest man nach in Offenbarung 19, 6 bis 9. Das möchte ich jetzt auch der Zeit halber nicht mehr vorlesen. Dort ist davon die Rede, dass seine Ehefrau sich bereitet habe. Ja? Und was ist denn das bereitende Element für die Ehefrau Israel? Das ist doch der 70. Siebener. Ja, der steht ja noch aus von der Gerichtszeit, die dem Daniel gesagt wurde, dass die über das Volk Israel kommt. 70 Siebener. 69 waren mit Golgatha vorbei und der 70. steht noch aus. Und das Gericht des 70. Siebeners wird Israel dazu bringen, dass sie den erkennen, wenn er kommt, den sie durchstochen haben. Dass sie den Christus, ihren Ehemann, erkennen. Und da werden sie sagen, den haben wir umgebracht. Nicht die Nationen und die schlimmen Leute, sondern wir haben ihn umgebracht. Und dann kommt die Hochzeit, ja. Also da dürfen wir mit dabei sein, ja. Die Gemeinde kommt ja mit runter. Die wird es ja Auge in Auge sehen, was da unten läuft. Ganz kostbar. Haben wir nicht eine kostbare Hoffnung? Ich glaube schon, ja. Und wir dürfen mithoffen für Israel, das noch unter der Decke läuft. Und trotzdem gibt es ja auch dort schon viele Brüder und Schwestern, die der Herr mit der Entrückung auch wegnehmen wird, zusammen mit uns. Ja. Und andere werden vielleicht ja, dort reagieren bei dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Da heißt es, siehe, um Mitternacht war ein Geschrei. Der Bräutigam kommt. Vielleicht wachen bei der Entrückung der Gemeinde eine ganze Menge Israeliten auf. Und haben gesagt, die verrückten Christen haben immer behauptet, der kommt wieder. Und er nimmt uns weg. Und jetzt ist das passiert. Also ist, glaube ich, gut, wir kehren um. Und wenn der Herr dann noch die 2 Zeugen schickt und genau das predigen lässt, dass er dann kommt, da sehen wir eine unzählbare Schar, 144.000 Versiegelte, ja, kommt dann aus dem Gericht des letzten Siebeners raus. Ganz kostbar. Ja, so viel für heute Abend. Der Herr möge sein Wort segnen. Ich bete noch. Ja, lieber Vater, was sollen wir dazu sagen? Hab Dank, dass du uns ja, gewürdigt hast, unverdient, dass wir solche Dinge schauen dürfen in deinem Wort, dass du uns dieses Wort aufgetan hast, dass wir beginnen dürfen, es zu verstehen. Und wir freuen uns, dass du so Kostbares hineingelegt hast, es deiner Gemeinde gesagt hast, die du nur zeitlich vorgezogen hast. Und du hast auch mich erwählt, unverdient. Hab Dank von Herzen. Und so dürfen wir getrost vorwärts gehen und dich, Herr Jesus Christus, täglich erwarten und bitten, komme du bald, erlöse deine Gemeinde und erlöse dein Volk. Amen. Amen.